DW Wissen.
Hallo und willkommen zur Wissenschaft. Ich bin Gudrun Heise. Wir haben heute folgende Themen: Aus Alt mach neu, Altkleiderrecycling in Indien, braune Brühe in Ägypten, stirbt der Nil, Gesundheitsgefahr, gepanschtes Olivenöl und Drohnenproduktion, Konkurrenz aus China. Die Hose passt nicht mehr, der Pulli ist nicht mehr modern. In unserer westlichen Konsumgesellschaft landen Kleidungsstücke, die ausgedient haben, meist irgendwann in einem Kleidercontainer oder sie gehen an Hilfsorganisationen. Kann dort niemand etwas damit anfangen, geht die Reise für die Textilien weiter. Aber nicht Afrika oder osteuropäische Staaten sind das Ziel. Endstation ist meistens Indien. Dort landet all das, was sonst niemand mehr haben möchte. Die Ware kommt aus Europa, aus den USA, aus Kanada. Die alten Klamotten sind in Indien die Basis einer ganzen Industrie. Michael Weidemann berichtet.
Eine alte Fabrikhalle, ein lärmender Dampfkessel und überall große Haufen frisch gefärbter alter Pullover und Strickjacken in Pink, Lila, Blau oder Smaragdgrün. Die Farbbäder stehen im hinteren Teil der Halle, aus Ziegeln gemauerte Becken, in deren knallbuntem Sud Arbeiter mit langen Holzlatten rühren. Kräftige Farben sind zurzeit besonders gefragt, sagt Jaypal Sharma, der das Schaltpult am Kessel bedient. Wenn so eine Partie Altkleider durchgefärbt ist, trockne ich sie in meiner Maschine. Im Kessel werden die Textilien stark erhitzt und geschleudert und so auch die Farbe fixiert. Erst danach wird sortiert in Wollstoffe, Kunstfaser und Mischgewebe. Die Färberei in Panipat, gut 100 Kilometer nördlich von Indiens Hauptstadt Neu-Delhi, gehört zum Firmenimperium von Nitin und Sachin Jindal. Die erfolgreichen Brüder haben von ihrem Vater einen mittelständischen Betrieb für Altkleiderverwertung geerbt und ihn zum führenden Textilrecycling-Unternehmen Indiens ausgebaut. Das Rohmaterial kaufen sie containerweise in den Industrieländern auf. Das heißt, nicht selten bekommen sie es sogar geschenkt, erklärt Nitin Jindal, der ältere der beiden Inhaber. Viele Anbieter wollen nur, dass wir den Versand nach Indien bezahlen. Es gibt etliche in Europa und Amerika, die nichts weiter verlangen. Und manchmal legen sie sogar noch etwas drauf, wenn wir ihnen die Altkleider abnehmen, denn anderenfalls müssten sie sie auf eine Deponie bringen oder verbrennen und das ist sehr teuer dort. 2 bis 3 Container mit Altkleidern landen täglich in Kandla, an einer Hafenstadt im Westen Indiens. Die Außenstelle der Jindal Woolen Industries sortiert dort die gelieferten Stücke vor. Was noch getragen werden kann, wird auf dem indischen Markt verkauft. Der Rest wird nach Panipat transportiert und hier von den rund 900 Arbeiterinnen und Arbeitern weiterverwertet. In einem Berg aus Pullovern sitzen 8 Frauen und schneiden mit sichelähnlichen Messern erst Knöpfe und Label heraus und zerteilen die Strickwaren dann in kleine Teile. Nach Faserqualitäten getrennt werden die Stoffreste anschließend zu großen Ballen gepresst, erläutert Vorarbeiter Mohammad Irfan. Die Wollfetzen werden häufig von europäischen Textilrecyclern geordert. Sie gehen also wieder zurück, allerdings gereinigt und penibel sortiert. Wir haben Spezialisten, die erkennen auf den ersten Blick, um was für eine Qualität es sich handelt. Der größte Teil der gewaschenen und gefärbten Altkleider jedoch wird von den Jindals selbst verarbeitet zu Recyclinggarn. Dieser Teil der Verwertungskette ist weit weniger arbeitsintensiv. Eine Produktionsstraße bestehend aus italienischen Spezialmaschinen erledigt sie weitgehend automatisch, überwacht von Lovekesh Jindal, einem Vetter der Inhaber. Die Stofffetzen werden in speziellen Reismaschinen zerfasert, dann in breite, flache Bahnen gepresst und schließlich zu neuem Garn versponnen. Es ist deutlich dicker als das Ausgangsmaterial. Aus ihm werden vor allem Decken gewebt. Abfall und Ausschuss fallen dabei nicht an. In den Werkstätten und Betrieben der Jindal Woolen Industries wird buchstäblich jede Faser verwertet. 100%, betont Nitin Jindal.
We use 100% of the material that we get. We can use anything. Wool and cashmere.
Und wir exportieren unser Recyclinggarn überall hin. Wolle und Kaschmir, vor allem nach Frankreich, Spanien und Italien. Das Synthetikmaterial in erster Linie nach Afrika. Die Südamerikaner wiederum kaufen beides, Wolle und Acryl. Die Jindals wollen weiter expandieren. Mitten in Panipat steht ein riesiger Rohbau. In ein paar Monaten startet hier eine weitere Recyclingproduktion. An Rohstoffen mangelt es nicht. Der Altkleiderberg in der ersten Welt wächst immer weiter an, registriert Nitin Jindal. Und es wird scheinbar immer schwieriger, dafür noch Abnehmer zu finden. Den geschäftstüchtigen Brüdern kann das nur recht sein. Für uns ist es pures Gold, sagen sie.
Er ist fast 7000 Kilometer lang. Damit gilt der Nil mit seinen beiden Quellflüssen Blauer Nil und Weißer Nil als der längste Fluss der Erde. Aber er ist auch einer der schmutzigsten, vor allem dort, wo er durch Ägypten fließt. Chemiekonzerne leiten ihre Abwässer in den Strom, die Kanalisation endet dort und dann ist da auch noch der ganze Müll. Aber wer diese Zustände anprangert, kann schnell in Schwierigkeiten geraten. Mehr dazu von Anna Osius.
Hast du nicht einmal vom Nil getrunken, singt die ägyptische Starsängerin Shirin in einem ihrer bekanntesten Lieder. Doch kürzlich der Skandal. Als sie bei einem Konzert aufgefordert wird, das Lied anzustimmen, sagt sie, trinkt lieber nicht vom Nil, sonst bekommt ihr Bilharziose, trinkt lieber Mineralwasser. Bilharziose ist eine Wurminfektionskrankheit, deren Erreger im warmen Süßwasser lauern, zum Beispiel in den Seitenkanälen des Nils. Was als Scherz gemeint war, hat in Ägypten für Shirin dramatische Folgen. Sie wird als Sängerin suspendiert, die Sender spielen ihre Lieder nicht mehr, gegen sie läuft ein Gerichtsverfahren. Alles, weil sie den Nil, den Nationalstolz der Ägypter, als krankheitsbringend dargestellt hat. Doch genau das ist das Problem. Die Lebensader Ägyptens sei verseucht, sagen Experten. Große Röhren enden im Norden Aswans am Nilufer. Abwasser strömt in den Fluss. Beißender Gestank schlägt einem entgegen, raubt den Atem. Jahrelang leitete hier die Düngermittelfabrik Kima ihre Abwässer in den Nil. Heute komme das Abwasser in eine Wiederaufbereitungsanlage, betont Kima. Doch Fakt ist, am Nil stinkt es nach Chemie.
Das Nilwasser ist bis Aswan relativ sauber. Man sieht, wie schön klar und blau es ist. Aber schau dir den Nil ab Aswan an, nach der Düngerfabrik Kima.
Ahmed Zaki Abukines leitet eine Umweltorganisation zum Schutz des Nils.
Und dann die weiteren Fabriken, Zuckerfabriken, Papierfabriken, die Phosphatfabrik, Ölfabrik und die Mühlen. Alle Mühlen leiten ihre Abwässer in den Nil. Und viele Anwohner lassen auch ihre Abwässer in den Nil. So verändert sich die Nilfarbe von blau zu gelb. Und dann, wenn er ins Meer mündet, ist er braun oder gar schwarz.
Die ägyptische Regierung weist diese Vorwürfe zurück. Für ein Interview mit der ARD standen weder der ägyptische Umweltminister noch der Wasserminister zur Verfügung, trotz mehrfacher Nachfrage. Doch laut einem Bericht der Zeitung Yom Saba betont Umweltminister Khaled Fermi vor dem Parlamentarischen Ausschuss für Energie und Umwelt, die Qualität des Nilwassers sei im Rahmen des Erlaubten. Die Schadstoffbelastung des Abwassers einiger Fabriken sei deutlich reduziert worden, weitere Maßnahmen würden folgen. Auch Gamal Ismail, Vizechef der Düngerfabrik Kima, weist jede Schuld von sich.
Bei uns in der Fabrik kommt das sanitäre und industrielle Abwasser in Wasseraufbereitungsanlagen. Mit Abwassereinleitungen in den Nil haben wir nichts zu tun. Kima ist völlig unschuldig. Wir können die Leute beruhigen und ihnen sagen, dass das Wasser, das in den Nil einfließt, kein schmutziges Wasser ist.
Umweltschützer Ahmed Zaki überzeugt das alles nicht.
Es wird gesagt, dass die Fabrik Umweltmaßnahmen ergriffen hat. Das mag sein. Aber es stinkt. Man kann den Geruch fast nicht ertragen. Es muss untersucht werden, woher dieser Gestank kommt. Wer sonst dort Abwasser einleitet? Hat jemals eine neutrale Stelle das Wasser dort analysiert? Wir appellieren an den Minister, dass wir eine dauerhafte Überwachung brauchen und dass man uns in die Wasseranalyse mit einbezieht.
Denn der Nil ist die nahezu einzige Wasserquelle für mehr als 90 Millionen Ägypter. Bevor die Menschen zu Hause den Kran aufdrehen und mit dem Nilwasser Tee kochen und Zähne putzen, muss das Wasser aufwendig geklärt werden, sagt Hamrul Amrani, Experte der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ.
Die Verschlechterung der Wasserqualität ist ein großes Thema in Ägypten. Gesetze werden oft nicht umgesetzt. Viele Fabriken leiten nach wie vor ihre Abwässer ungefiltert in den Fluss. In manchen Gebieten sind die Kosten, um das Nilwasser als Trinkwasser aufzubereiten, vergleichbar mit den Kosten einer Meerwasserentsalzung wegen der Verschmutzung.
Und der Großteil des Nilwassers wird nicht für die Haushalte geklärt, sondern endet in der Landwirtschaft, vor allem im Nildelta, der Kornkammer Ägyptens. Ein feinverzweigtes Kanalsystem verbindet die Felder der Bauern mit dem Fluss. Jedoch, die Qualität des Wassers ist fragwürdig und verschlechtert sich noch einmal, weil das Wasser in den Kanälen und Seen steht und dort durch Haushaltsabwässer, ausgespülten Dünger und Pestizide zusätzlich verseucht wird. Nilwasser in Ägypten wird mehrfach verwendet und die, die am Ende der Brauchwasserkette stehen, haben ein Problem. Bauer Mansour zeigt seine Felder. Dattelpalmen und Mangos wachsen auf sandigem Boden, dazwischen ein paar Tomaten. Doch die Pflanzen sterben ihm weg, sagt Mansour und zeigt auf tote Palmen und kümmerliches Grünzeug. Die Gründe sieht er im Wasser.
Der Kanal, der das Wasser zu uns bringt, ist voller Haushaltsabwässer. Die Leute lassen ihr Abwasser rein. Das Wasser, mit dem ich meine Felder bewässere, riecht nach Waschmittel und Fäkalien. Nach der Bewässerung muss ich schnell ins Bad gehen und mich richtig waschen, sonst bekomme ich Hautkrankheiten.
Bauer Mansour bekommt das Wasser aus einem See bei Alexandria. Auf der einen Seite liegen die Nilkanäle, auf der anderen Seite das Mittelmeer. Der See ist hochgradig verseucht, bestätigt auch eine Studie der Kairo-Universität. Die Nitratbelastung lag 2010 teilweise beim 20-fachen über dem Grenzwert der Weltgesundheitsorganisation, auch weil die Nilabwässer und Düngerrückstände der Felder in den See gespült werden. Es gab Massenfischsterben und Lebererkrankungen der Anwohner. Und mit diesem Wasser bewässert Mansour seine Felder.
Wir haben Proben genommen und sind zu den Behörden gegangen. Aber es wird nichts dauerhaft getan. Wenn ich die Wasserpumpe da drüben in Betrieb nehme und sie pumpt das Wasser hierher, dann kannst du vom Gestank hier nicht mehr stehen.
Und seine Frau Khamisa ergänzt:
Es ist das Abwasser. Wenn du einen Fisch aus dem See isst, dann stirbst du.
Die Mangos und Datteln verkaufen die Bauern, auch an Großhändler, die das Obst in die Supermärkte liefern. Früchte, die möglicherweise kontaminiert sind. Hamrul Amrani von der GIZ.
Das Nilwasser ist nicht nur schmutzig, es ist gesundheitsschädlich. Wenn es nicht behandelt wird, ist es gefährlich. Es gibt Beispiele, dass Pflanzen wirklich hochgradig belastet, giftig waren. Pflanzen als Futtermittel und Pflanzen, die wir essen. Das ist das Ergebnis der vielen Gifte im Wasser.
Da scheint unser nächstes Thema ja fast schon harmlos. Aber es ist ebenfalls sehr gefährlich. Es geht um gepanschtes Olivenöl. Der bisher wohl größte Skandal spielte sich 1981 in Spanien ab. Skrupellose Geschäftsleute hatten auf dem Weltmarkt günstig Rapsöl gekauft und es als reines Olivenöl verkauft. Aber es handelte sich eben um Industrierapsöl und das ist für unseren Organismus hochgiftig. 30.000 Menschen wurden damals ernsthaft krank. Zwischen 700 und 3.000 Menschen starben sogar. Immer wieder hört man von gepanschtem Olivenöl, allerdings nicht in diesem Ausmaß und nicht unbedingt in Spanien. Auch in Italien scheint es genug skrupellose und geldgierige Produzenten zu geben, denen die Folgen der Panscherei vollkommen gleichgültig sind. Jan-Christoph Kitzler.
Gerade hat der Zoll wieder in Trapani auf Sizilien zugeschlagen. Fast 8000 Liter Olivenöl haben die Beamten beschlagnahmt. Es war für die USA bestimmt und hatte laut Etikett die höchste Qualität, war aber tatsächlich minderwertiges Öl. Fälle wie diese gibt es zuhauf in Italien. Das weiß auch Franco Roy. Seine Familie stammt aus Ligurien und produziert seit Generationen Olivenöl. Man kann beruhigt feststellen, dass Olivenöl das am meisten rückverfolgte Produkt auf der Welt ist. Es wird also für die Betrüger immer schwieriger zu punchen. Aber natürlich gibt es auch noch ein paar dunkle Flecken. Und immer wieder gibt es handfeste Skandale. Da wird Öl als extra vergine, also unbehandelt und kalt gepresst, ausgegeben, das mit Ölen anderer Pflanzen versetzt wurde. Und dieses Öl geht dann nicht nur ins Ausland, in die USA oder nach Deutschland, sondern auch in Italien werden die Verbraucher reingelegt. Paola Fioravanti, eine Olivenölexpertin, sagt, das liege auch daran, dass die Verbraucher sich nicht mehr auskennen. Ich glaube, dass der Betrug bei der Ahnungslosigkeit des Verbrauchers beginnt, denn wenn er immer ein Öl mit bestimmten Eigenschaften verwendet hat, merkt er gar nicht, dass das schlechte Eigenschaften sind. Also nimmt er das Öl weiter, er mag es sogar. Italien produziert jedes Jahr zwischen 400 und 600.000 Tonnen Olivenöl, aber die Kunden weltweit verlangen nach viel mehr italienischem Öl, eine Einladung zum Punschen. Viel Öl in italienischen Flaschen ist inzwischen eigentlich spanisches Öl und das ist auch legal, wenn es denn deklariert wird. Doch das geschieht nicht immer. Schlimm und das heißt kriminell wird es, wenn andere Öle, Farbstoffe, Aromen beigemischt werden. Noch einmal Franco Roy.
Non hanno ancora trovato un'analisi che possa fermare questa truffa.
Es gibt immer noch keine Analyse, die den Betrug feststellt, aber langsam kommt man dahin. Aber einen Ratschlag kann ich geben. Wenn ihr im Regal Olivenöl für 3 Euro seht, dann sollte man Zweifel haben. Denn es ist noch nicht einmal für einen Produzenten aus Afrika denkbar, dass er für 1 Euro, 1,50 Euro den Liter arbeitet und sein Produkt verkauft. Also habt eure Zweifel bei diesen sehr niedrigen Preisen. Diese Empfehlung gilt auch für die Verbraucher in Deutschland. Denn wer einmal erlebt hat, wie viel Arbeit es macht, damit am Ende auch nur 10 Liter feinsten Olivenöls abgefüllt sind, der weiß, dass gutes Öl seinen Preis hat. Eine Garantie sind hohe Preise, aber natürlich nicht.
Drohnen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, auch hier in Deutschland. Die Flugobjekte werden für alle möglichen Aufgaben eingesetzt, zum Beispiel um den Verkehr auf Autobahnen zu kontrollieren oder um eventuelle Verkehrssünder auszuspähen. Die Produktion und die Verkaufszahlen steigen und China mischt bei diesem Geschäft schon lange mit. Chinesische Produzenten bringen Geräte auf den Markt, die oft erheblich billiger sind als etwa deutsche Produkte. Und sie können eine ganze Menge. Ein Bericht von Steffen Wurzel.
Wenige Sekunden nach dem Abheben schwebt die Drohne schon einige Meter hoch in der Luft. Die Fernbedienung ist an Smartphone angedockt. Live-Bilder der eingebauten Drohnenkamera werden in Echtzeit aufs Handy-Display übertragen. Eine nette Spielerei für alle, die gerne aufwendige Selfies machen. Immer mehr Menschen nutzen Drohnen allerdings auch beruflich. Fernseh- und Filmteams machen mit ihnen Luftaufnahmen. Stromnetzbetreiber prüfen mit den ferngesteuerten Fluggeräten Überlandleitungen auf Schäden. Und Bauern besprühen mit Drohnen riesige Felder mit Dünger und Pflanzenschutzmitteln. Der chinesische Drohnenhersteller DJI ist weltweit Marktführer. Firmensprecher Kevin On beschreibt ein besonders ausgefallenes Anwendungsbeispiel.
He actually owned a turtle farm. And he wanted to actually do a better data count.
Ein Schildkrötenzüchter wollte im Blick behalten, wie viele Eier gerade gebrütet werden. Per Kameraüberwachung ging das nicht und betreten konnte er den Sand, in dem die Eier liegen, auch nicht. Also hat er sich eine Drohne angeschafft, um die Eier von oben aus der Luft zu zählen. Das chinesische Tech-Unternehmen DJI ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. So stark, dass viele andere Drohnenhersteller aus Europa und den USA verdrängt wurden. DJI hat inzwischen ein Quasi-Monopol im Bereich der Profi- und semiprofessionellen Drohnen. Tech-Analysten sagen, dass rund 70% aller nicht-militärischen Drohnen weltweit das DJI-Logo tragen. Wovon die Firma mit Sitz im südchinesischen Shenzhen bisher die Finger lässt, ist ausgerechnet der Bereich, der zurzeit medial besonders gehypt wird, wann immer es um Drohnen geht, das Ausliefern von Paketen. Es gibt einen gewissen Hype um die Vorstellung, dass Drohnen Pakete zur Haustür fliegen. Für die nächsten 3 bis 5 Jahre allerdings sehe ich das nicht. Zu knifflig sei die Navigation innerhalb von Städten, sagt Kevin On, zu unklar die rechtliche Situation, falls doch etwas passiere und das Kosten-Nutzen-Verhältnis stimme nicht. Auch beim Thema unbemannte Flugtaxis gibt sich der chinesische Hersteller noch skeptisch. Sobald werde das nicht passieren, sagt der DJI-Sprecher. Gute Hardware und Technologie reichten für die Entwicklung von echten Drohnentaxis nicht aus.
It may happen, but it's not gonna happen at this moment.
DJI stellt sich als moderne und offene Firma dar. Die Showrooms des Unternehmens sind stylisch-minimalistisch. Die Drohnen liegen wie edle Kunstwerke in einem Museum auf matt-weißen Glastischen. Ob und wie viel das Tech-Unternehmen mit seinen Drohnen inzwischen verdient, will Firmensprecher On allerdings nicht verraten.
As a private company, we keep that, those numbers very close to us.
Als nicht börsennotiertes Unternehmen behalten wir das für uns. Was wir sagen ist, zwischen 2011 und 2015 hat sich unser Umsatz verdoppelt. In Europa und den USA wird immer wieder die Frage aufgeworfen, wie sehr man einer Made-in-China-Drohne vertrauen kann. Datenschützer kritisieren etwa, DJI lasse unter Umständen chinesische Behörden auf Bewegungsdaten der Drohnen zugreifen, möglicherweise sogar auf die Aufnahmen der Kunden. Firmensprecher Kevin On weist das zurück. Fotos und Videos unserer Kunden werden vom Gerät auf einer SD-Karte gespeichert. Wenn die Kunden diese Daten nicht auf unsere Webseite hochladen, bleiben die Daten beim Kunden. Die Diskussion darüber ist manchmal ein bisschen voreingenommen, vor allem wenn es um chinesische Firmen geht. Wir arbeiten nach internationalen Standards. Wir behandeln unsere Kunden in Sachen Datenschutz so wie andere Firmen. Ein echtes Dementi klingt allerdings anders.
Das war's für heute aus der Wissenschaft. Nächste Woche geht's dann wieder um Medizin und Gesundheit. Mehr Informationen finden Sie wie immer auf unserer Webseite unter dw.com/wissenschaft, in unserem Fernsehmagazin Fit und Gesund auf unserer englischen Seite dw.com/SciTech und in unserer englischen Sendung Spectrum. Ich bin Gudrun Heise, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.